Radio Free FM auf der 102,6 im wunderbaren weihnachtlichen Ulm gibt es am Donnerstag um 17 Uhr alle vier Wochen eine Stunde mit. Das heißt vor euch am Mikrofon in der nächsten Stunde Frank Rieddorf und wir haben selbstverständlich einen Gast. Und heute heißt es eine Stunde mit Professor Dr. Christian Montag. Er ist der Leiter der Abteilung Molekulare Psychologie. Hallo, herzlich willkommen.
Ja, grüß dich.
Schön, du warst ja schon mal bei uns, der Dr. Handy.
Ja, ja genau, der bin ich natürlich auch noch nach wie vor ein bisschen.
Aber es gibt neue Erkenntnisse übers Handy hinaus, das wir im Vorgespräch gemacht haben. Und wir steigen jetzt mal ein mit dem, ja, sage ich jetzt mal als Journalist wertend, mit dem bösen Silicon Valley, das in unser Gehirn reinkriecht. Wie machen die das und wie bleiben sie drin und warum lassen wir sie rein?
Ja, wir können erstmal beim Smartphone direkt stehen bleiben, weil wenn man sich Smartphone-Nutzung anschaut, dann kann man schon festhalten, dass ein Großteil der Nutzung auf Social Media abfällt, also Plattformen wie Facebook, WhatsApp, was ja auch zu Facebook gehört und zu Instagram. Und auf der anderen Seite haben wir diese ganzen Freemium-Games, die scheinbar kostenlos sind, die man sich dann runterlädt und auch sehr, sehr viel Zeit verdaddelt. Und in diesen beiden Segmenten können wir mal gemeinsam drüber nachdenken, wie Silicon Valley es denn schafft, die Nutzer möglichst lange auf der Plattform zu halten.
Jetzt die Tipps, wie schaffen die es?
Ja, zunächst, bevor ich auf die Mechanismen zu sprechen komme, ist erstmal die Frage, warum machen die das eigentlich? Und das hat was mit dem Bezahlmodell zu tun. Also weil alles erstmal scheinbar kostenlos ist und die Herrschaften sich überlegt haben, wie können wir denn anders Geld verdienen, wenn wir jetzt nicht direkt eine Zahl drauf schreiben. Früher bin ich in einen Computerspielladen gegangen, habe für ein Spiel 50 Euro hingelegt und dann konnte ich das unbegrenzt spielen. Es gab keine Zusatzkosten und ähnlich war es natürlich auch bei anderen Services. Und mittlerweile ist so ein Facebook-Account aufzumachen umsonst, scheinbar umsonst, WhatsApp-Account scheinbar umsonst oder auch Freemium-Games auf dem Smartphone sind meistens erstmal in der Grundausstattung umsonst. Aber ich sag die ganze Zeit scheinbar, weil wir zahlen jeden Tag mit unseren Daten. Und wir werden vielleicht nachher drüber nachdenken müssen, ob es nicht besser ist, doch einen kleinen Geldbetrag für den Service zu zahlen. Denn mit den Daten kann man eine Menge anstellen. Jetzt aber zunächst zurück zur Frage. Wie schaffen die es eigentlich, mich lange auf einer Social-Media-Plattform zu halten? Und da können wir uns ein paar Beispiele anschauen. Und zwar, ich würde mal beginnen mit Facebook und mit WhatsApp, weil das so die Applikationen sind, die am meisten Musik auf den Geräten machen. Beginnen wir mal mit Facebook. Wenn ich Facebook besuche, dann kriege ich meinen personalisierten Newsfeed. Und dieser Newsfeed ist so geeicht, dass ich dort das präsentiert bekomme, was ich scheinbar gut finde. Weil wenn ich dort was präsentiert bekomme, was ich uninteressant finde, würde ich gar nicht auf diese Plattform zurückkehren. Und jetzt ist die große Frage, wie wird dieser Newsfeed auf Facebook ja eigentlich beschallt? Das heißt, wie setzt er sich zusammen, wenn ich auf meinen Facebook-Account zugreife? Und Facebook nutzt eine sehr ausgeklüngelte KI, also eine künstliche Intelligenz, die tatsächlich das trackt, was ich auf der Plattform mache. Das heißt, es wird minutiös eben aufgezeichnet, wie lang ich über welchen Post verharre, das heißt, wie schnell ich Dinge lese. Es wird getrackt, wo ich natürlich meine Likes setze, das heißt schon selber sage, was ich gut finde und was ich nicht gut finde. Und aus diesartigen Informationen und natürlich auch mit wem ich befreundet bin, kriege ich jetzt meinen persönlichen Mix an Nachrichten, die eben mich möglichst lange auf der Plattform halten sollen.
Aber das ist ja per se erstmal noch nicht mal schlecht. Es ist doch ein netter Service, dass ich die Sachen habe, die mir gefallen, oder?
Ja, das kann man so sehen, aber ich würde das anders formulieren, dass das tatsächlich nicht so gut ist, weil wir füttern ja jeden Tag, indem wir immer länger auf der Plattform sind, diese Datenkraken aus dem Silicon Valley immer mehr, sodass sie uns hervorragend kennen. Und das ist aus mehrerlei Hinsicht problematisch. Zum einen ist es problematisch, wenn wir mal darüber nachdenken, dass diese Mechanismen darauf geeicht sind, dass wir immer mehr Zeit dort verbringen. Das heißt, wir haben weniger Zeit für was anderes und das bedeutet auch im Zweifel weniger Zeit für unsere Kinder, weil uns diese Plattformen so stark ablenken, dass wir gar nicht merken, wie die Zeit vergeht. Und selbst wenn unsere Kids anwesend sind, dass wir nur noch vor diesen Bildschirmen hängen und gar nicht mehr unsere Aufmerksamkeit da haben, wo wir sie haben sollten. Es geht um politische Meinungsbildung im Land ein ganz anderes Thema. Und es wird gerade sehr, sehr stark diskutiert, ob wir sowas wie Filterblasen auf diesen Plattformen haben. Was bedeutet das? Naja, wenn Facebook für mich eigentlich schon vorfiltert, was mich interessiert, und wir jetzt jemand hätten, sagen wir mal, der die AfD wählt und eigentlich die ganze Zeit nur Likes bei der AfD setzt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der eigentlich nur noch Informationen über die AfD in seinem Newsfeed bekommt, deutlich erhöht. Und warum ist das jetzt ein Problem? Naja, es wird dann ein Problem, wenn wir Nutzergruppen haben, die sich ausschließlich auf Facebook über das Tagesgeschehen informieren. Die kriegen denn eigentlich gar nicht mehr die Breite des politischen Diskurses im Land mit und kriegen so ein bisschen suggeriert, naja, ich bin mit meiner Meinung ja eigentlich in der Mehrheit.
Aber war das nicht schon immer so? Das heißt, wenn ich diese oder jene Zeitung lese oder diesen oder jenen Fernsehsender sehe, ist das ja auch nichts anderes als eine Filterblase. Weil wer sagt denn, welche Medien komplett ausgewogen sind? Wenn ich jetzt diese oder jene Zeitung lese, ist es ja auch tendenziell in diese oder welche Richtung gehen.
Ja, das ist ein richtiger Einwand. Der stimmt aber nur zum Teil. Denn natürlich war es schon immer so, dass ich mich dafür entschieden habe, was weiß ich, Spon zu lesen oder die Zeit oder die FAZ. Aber das entscheide ich ja selber. In dem Fall entscheidet Facebook ja für mich, was sie mir zeigen.
Also es ist keine aktive Entscheidung mehr.
Es ist keine aktive Entscheidung. Mhm. Das empfinde ich schon als Unterschied. Und dann wird halt stark diskutiert, ob sowas eben auch zur Radikalisierung führen kann. Und jetzt muss man natürlich sehr vorsichtig sein. Die ersten Befunde, die es so in der Wissenschaft darüber gibt, die stammen vor allen Dingen aus den USA. Muss man vorsichtig sein, ob man das überhaupt übertragen kann. Ich meine, die haben ja im Wesentlichen ein Zwei-Parteien-System mit Demokraten und Republikanern. Wir haben hier natürlich mittlerweile ein Splitter-System und es ist fraglich, ob man die Effekte, die man dort eben beobachtet, übertragen kann. Und dort gibt es zumindest die ersten Anzeichen, dass, auch wenn die Effektstärken nicht besonders groß sind, zumindest im Ansatz so etwas wie Radikalisierung bei bestimmten Gruppen stattfinden kann. Aber die Experten streiten sich darüber, wie stark die Effekte sind.
Aber das heißt, es gibt Gruppen, die ausschließlich über Social Media, wie nennen wir es immer Facebook, informieren. Ist das durch Forschung belegt oder ist es gefühlt die Tendenz?
Ja, ich würde sagen, momentan, man muss ja mal ehrlich sein, ist es eher eine gefühlte Tendenz, weil es kaum belastbare Zahlen darüber gibt, auch bei uns im Land. Wir machen selber gerade eine Erhebung, wo wir schauen, wie sich Menschen eigentlich jeden Tag informieren, um erstmal rauszubekommen, wie groß ist die Gruppe der Menschen, die theoretisch überhaupt anfällig für sowas wären. Trotzdem finde ich, muss man das ernst nehmen und zumindest mal auch drüber nachdenken, was diese Plattformen mit uns machen und dass erstmal so etwas wie Filterblasen existieren können, von der Theorie her, aufgrund eben dieser Mechanismen, wie uns Nachrichten aufbereitet werden auf Social-Media-Plattformen, ist, glaube ich, nicht zu diskutieren. Wir müssen eher darüber diskutieren und kritisch darüber nachdenken, wie groß das Problem tatsächlich ist.
Kommen wir nochmal zurück auf, wie machen das? Was sind jetzt hirnorganisch, psychologisch die Tricks? Ist es allein schon nur, dass ich immer die Sachen bekomme, die mir gefallen? Spreche ich da so schon drauf an oder gibt es da noch feinere Gemeinheiten, die da benutzt werden?
Ja, Eva, auf die Hirnforschung zu sprechen kommen, würde ich noch ein paar andere Mechanismen erstmal nennen, die uns lange auf der Plattform halten. Also wenn wir bei den Social Media Applikationen bleiben, ist etwas so wie A/B-Testing ein Mechanismus, der sehr gerne genutzt wird, weil die meisten Nutzer sich gar nicht darüber im Klaren sind, dass sie eigentlich immer in einem groß angelegten Experiment unterwegs sind. Denn es werden oftmals von diesen Plattformen unterschiedliche Varianten ausgerollt, ähnlich übrigens auch bei Computerspielen, bei diesen Freemium Games. Und diese Plattformen unterscheiden sich nur leicht. Und ich kriege das aber gar nicht mit. Und es wird halt immer getestet, wirklich mit großen Fallzahlen, Hunderttausenden, welche Variante der Plattform dazu führt, dass ich länger drauf bleibe. Und dann wird natürlich immer die Variante genommen, wenn es die A-Variante wäre, wo die Leute länger drauf bleiben, um eben diese zu nutzen und wieder ein bisschen zu tunen, dass ich länger auf der Plattform bleibe.
Ist ganz schön clever, oder?
Ja, ist clever. Es ist experimentelle Forschung eigentlich.
Müsste doch der experimentelle Psychologe sagen, hey, ist doch prima. Würde ich mir auch wünschen, wenn ich diese Möglichkeit hätte.
Nee, das würde ich mir nicht wünschen, weil ich immer erwarte auch, wenn eine solche Forschung gemacht wird, dass sie eben auch die ethischen Standards nicht verletzt. Mhm. Und wenn ich eben aus Akademie eine Forschung mache, habe ich immer eine Ethikkommission dahinter. Das heißt, ich muss erstmal mein Experiment planen und es wird diskutiert, ob ich es überhaupt so in der Form durchführen kann, weil wir hier immer am Menschen forschen. Und ich finde, Transparenz ist ein großes Gut. Und wenn man gar nicht weiß, was mit einem gemacht wird, ist das, empfinde ich, zutiefst problematisch.
Aber jetzt könnte ich ja sagen, mein Gott, mir tut es ja nicht weh. Ist ja Facebook, die hauen mich ja nicht, die nehmen mir kein Geld ab.
Naja, das stimmt nicht ganz. Es sind schon Experimente gemacht worden, wo Stimmung manipuliert worden ist. Und wenn Leute eben schlecht draufkommen durch eben eine bestimmte Intervention, spätestens dann wird es kritisch. Und ich finde, egal, was man da erstmal für ein Experiment macht, man sollte erstmal ein unabhängiges Gremium haben von Leuten, die draufschauen und sagen, ist unkritisch oder nicht. Dass man sowas eben im Haus bei Facebook nicht hat, finde ich ein Problem.
Mhm. Aber die Leute gehen ja freiwillig auf Facebook. Also man wird ja nicht gezwungen, bei dem Experiment teilzumachen. Die schütten ja auch nichts ins Trinkwasser, sondern man entscheidet sich bewusst,
naja, also ich habe einen oder nicht. Freiwilligkeit ist hier so ein Begriff, wenn wir einfach bedenken, wir haben 2,2 Milliarden Facebook-Nutzer, dann ist die Frage, gibt es eine Alternative zu diesem Social Network? Eine wirklich gute Alternative, wenn ich in einem solchen Social-Media-Kosmos leben will. Und das Gleiche betrifft übrigens auch WhatsApp. Ja? Schauen wir uns dort die Mechanismen an. Wir reden hier über eigentlich ein klassisches Konzept aus der Verhaltensökonomik, Nudging. Also das heißt eigentlich übersetzt geschubst werden. Das ist auch per se erstmal nicht gut oder schlecht, sondern ist ein Mechanismus, mit dem man Verhalten von Menschen steuern kann. Das kennen wir alles aus dem Supermarkt. Also wenn ich an der Kasse stehe, dann gibt es da die Quengelzone, wo die ganzen Snickerbars liegen. Das ist Systemdesign. Das heißt, die Standardeinstellung sorgt dafür, dass ich im Supermarkt, dadurch, dass ich mit den Süßigkeiten konfrontiert werde, sage, okay, Gelegenheit macht Diebe, es ist die Snickersbar da, habe ich gar nicht drüber nachgedacht, aber jetzt nehme ich sie mit. Das kann man aber positiv nutzen, hat man auch probiert. Das heißt, wenn ich in der Kantine, in der Quengelzone Obst präsentiere, ernähren sich die Leute gesünder. Das heißt, Systemdesign, die Standardeinstellung, der Default-Modus, entscheidet ein Stück weit darüber, wie sich Menschen verhalten. Jetzt kommen wir auf WhatsApp zurück. Bei WhatsApp ist die Standardeinstellung, wenn ich die Software runterlade, dass die Doppelhakenfunktion an ist. So, die Doppelhakenfunktion, die kennen ihr Zuhörer wahrscheinlich. Wenn ich dir jetzt eine Nachricht schicke und ich sehe zwar einen blauen Haken, weiß ich, du hast die Nachricht gelesen. Dadurch, dass wir beide über diesen Mechanismus Bescheid wissen, passiert jetzt Folgendes. Ich habe die Nachricht geschickt, dadurch entsteht auf seiner Seite sozialer Druck, weil du denkst, ja Mensch, der weiß jetzt, ich habe es gelesen, ich sollte vielleicht sofort antworten. Sonst kommt er vielleicht schlecht drauf, weil ich denke an, ich bin dir ja vielleicht gar nicht so viel wert. So, und dadurch entsteht sozialer Druck bei vielen Menschen. Dadurch antworten die Teilnehmer schneller. Es wird mehr Traffic generiert und mehr Traffic heißt wieder, dass die Plattform mehr Daten hat, um eben die Nutzer kennenzulernen. Und wir wissen ja jetzt auch, dass 2019 eben auf WhatsApp wohl Werbung eingeführt werden soll. Also auch hier findet wieder eine Monetarisierung der Nutzer statt. Also hier sieht man wieder, wie mächtige Mechanismen greifen, um mehr Traffic zu generieren und die Verweildauern auf den Plattformen zu erhöhen.
Aber jetzt könnte ich ja sagen, ja gut, das betrifft halt die Schwachen, ja, weil ich sage ja ganz aktiv, ich bin natürlich ganz anders, weil ich schaue ja auf den Inhalt der Nachricht und mir kommt es ja nicht darauf an, dass ich einem 20 Mal was schreibe, sondern lieber schreibe ich ihm einmal was Vernünftiges als 20 Mal einen Schmarrn.
Also, da müssen wir natürlich erstmal festhalten, es gibt tatsächlich Unterschiede in der Willensstärke. Das heißt, ein Stück weit, wir haben ja schon, ich glaube, vor einem Jahr mal drüber diskutiert, da gibt es einen genetischen Einfluss, es gibt aber natürlich auch einen Umwelteinfluss. Das Ganze interagiert komplex miteinander, soll heute nicht das Thema sein. Wir müssen einfach festhalten, dass wir grundsätzlich erstmal als Spezies relativ anfällig für solche Mechanismen sind. Und wir können uns alle nicht so richtig von frei machen. Die einen ein bisschen mehr, die anderen ein bisschen weniger. Und diese Standardeinstellung ist schon sehr, sehr mächtig. Denn die Frage ist doch, warum es so wenig Leute schaffen, die Doppelhakenfunktion auch auszustellen. Das ist teilweise Unwissenheit. Aber die wenigsten gehen dann dahin und gehen in die Systemeinstellung und sagen, ich stelle das Ding aus. Hat auch dann übrigens zur Folge, wenn ich Doppelhakenfunktion ausstelle, dann kann ich sie auch nicht mehr nutzen. Das heißt, ich sehe dann nicht, ob meine Nachricht angekommen ist. Also ich habe sie übrigens ausgestellt.
Das heißt, da wird man schon manipuliert im Prinzip.
Ich empfinde das, also Manipulation ist immer ein großer Begriff, aber ich finde diesen Begriff des Nudging schön. Wir werden in eine Richtung geschubst vom Verhalten. Wir könnten uns ja, wir wissen ja, wir berichten jetzt über die Mechanismen, davon freimachen. Viele machen es trotzdem nicht und ich will nur darauf hinweisen, dass die Standardeinstellung sehr, sehr mächtig ist. Und die haben wir übrigens auch in diesen ganzen Freemium-Games drin. Denken wir mal über Candy Crush Saga auf dem Telefon nach. Ist auch ein schönes Beispiel. Das ist ein Spiel, das ist extrem erfolgreich und es ist unglaublich. Ich habe das zuletzt gelesen, es ist eine Zahl, die kann ich gar nicht glauben. Also bitte dann selber nochmal recherchieren, aber es soll 2,7 Milliarden Mal runtergeladen worden sein, das Spiel, wenn ich der Quelle trauen darf. Aber wie gesagt, bitte einfach jetzt nicht die Quelle, wie gesagt, es war eine Webseite und man müsste das nochmal prüfen, aber sagen wir einfach mal, es wäre sehr, sehr häufig runtergeladen worden. Und das Spiel wirft ja erstmal selber kein Geld ab. Also wenn ich es runtergeladen habe, ist es erstmal für umsonst. Aber auch hier greifen Mechanismen, die sind schon relativ gemein und fies. Warum? Naja, also zunächst, wenn ich Candy Crush Saga spiele, dann kriege ich 4 oder 5 Leben umsonst. Und wenn ich die runtergezockt habe, dann muss ich warten, bis ich das nächste Leben quasi geschenkt bekomme. 20 Minuten, bis ich die nächste Runde spielen kann. Und viele schaffen es nicht, diese 20 Minuten zu überbrücken. Warum? Das ist eigentlich auch ein richtig alter Hut aus der Psychologie, 20er, 30er Jahre, also schon bald 100 Jahre alt, diese Experimente. Und da hat die Frau Zeigarnik und die Frau Ovsiankina Folgendes gemacht, ein ganz einfaches Experiment. Da mussten die Probanden so Rätsel lösen, so Anagramme oder sowas. Und die wurden bei der Bearbeitung unterbrochen. Da ist der Versuchsleiter hingegangen, hat gesagt so, nee, mach jetzt mal was anderes, ich habe eine neue Aufgabe für dich. Und dann hat sie sich zunächst erstmal gezeigt, wenn ich bei der Rätsellösung unterbrochen werde, bleibt diese Tätigkeit besser im Gedächtnis hängen. Das ist irgendwie so ein psychischer Druck entstanden bei der Bearbeitung. Ich habe das nicht zu Ende geführt und irgendwie erinnere ich mich besser dran. Und jetzt kommt der Clou. Die Frau Ovsiankina hat dann noch gezeigt, dass ich mich nicht nur besser an diese Tätigkeit erinnere, sondern im Experiment sind ein paar Leute, obwohl sie es gar nicht mehr mussten, weil sie wussten, ich habe ja ein Experiment gemacht, nach dem Experiment zu der ersten Aufgabe zurückgegangen und mussten es zu Ende führen. Das ist so ein bisschen auch wie der Cliffhanger einer Serie. Mhm. Ich bleibe hängen und ich will unbedingt wissen, wie es weitergeht.
Also haben wir so einen Ich-muss-fertig-machen-Trieb sozusagen.
Ich muss fertig machen, genau. Ja. So, und jetzt bei Candy Crush habe ich jetzt das Level nicht erfolgreich gelöst. Das bleibt bei mir im Gehirn hängen. Und es ist so ein Druck da, irgendwie, ich muss doch jetzt zu Ende führen. Ah, ist blöd. Und jetzt muss ich irgendwie noch 20 Minuten warten, bis das nächste Leben freigeschaltet wird. Nee. Also okay, ich ziehe mir jetzt die Werbung rein. Die gucke ich mir jetzt an, bis das nächste Leben freigeschaltet wird. Oder manche Leute zahlen jetzt sogar Geld. Das ist der erste Moment. Die legen dann Geld hin. Mhm. Und das Schlimme ist, dann wird uns im Spiel noch gezeigt vorher, das ist das nächste Level, was jetzt kommt, ist super hard. Das heißt, das kann ich eigentlich fast gar nicht lösen. Ich lasse mich trotzdem drauf ein und diese Mechanismen werden dann dadurch eigentlich noch gesteigert. Wir haben andere Mechanismen in den Spielen. Ne? Ist ja in der Regel eine Kreditkarte hinterlegt und da wird ja nicht transparent jetzt gezeigt, okay, das kostet jetzt 1,99 Euro das nächste Leben, was ich mir freischalte, sondern da gibt es dann so fiktive Währung. Das kostet jetzt irgendwie 200 Diamanten. Ich weiß aber gar nicht, was die 200 Diamanten eigentlich wert sind. Das heißt, an jeder Stelle wird eigentlich verschleiert. Dann Endowment-Effekt ist auch ein schönes Thema. Besitztumseffekt auch aus der Verhaltensökonomik. Da gibt es ja diese, also mit Verlaub, ich habe das natürlich auch schon mal gespielt, ich sag trotzdem, ist grenzdebil. Also was wie diese Heyday, diese Bauernhöfe, die man digital da aufbaut. Und da investiert man jeden Tag seine Lebenszeit, indem man da irgendwelche Schweine füttert oder irgendwie Farmland da irgendwie bewässert. Und jeden Tag ist aber der Fortschritt im Spiel ganz klein und ich muss da jeden Tag irgendwie Zeit investieren. Und das ist wie so dieser Besitztumseffekt, den kennt vielleicht der ein oder andere Zuhörer auch, fährt in Urlaub, ich bin da auch durchaus anfällig für. Und dann kauft man sich so eine hässliche Tasse irgendwie auf Kreta oder Rhodos, die ist wirklich total hässlich, kostet aber nur 2,99 €. Und die bringe ich dann aus dem Urlaub mit nach Hause und dann siehst du diese Tasse bei mir und sagst, hey Christian, die ist aber schick, die würde ich dir jetzt für 2,99 € abkaufen. Ja, kannst du vergessen, weil ich habe die ja jetzt von A nach B geschleppt und da hängt ja für mich emotional was dran, eine Erinnerung an den Urlaub. Das heißt, ich würde dir diese Tasse vielleicht für 20 € verkaufen, aber nicht für die 2,99 €. Das heißt, übertragen auf das Computerspiel, ich investiere jetzt jeden Tag Lebenszeit, also fast wie eine Beziehung, sage ich mal. Und je länger ich diese Online-Welt pflege, desto schwieriger ist es auch für mich, davon loszukommen und zu trennen. Deswegen fällt den meisten Leuten es extrem schwer, auch so eine Applikation zu löschen, einfach zu sagen, weg damit.
Mhm. Ja, jetzt haben wir gehört, mit welchen ganz alten, banalen psychologischen Tricks gearbeitet wird. Jetzt wäre es natürlich spannend zu wissen, ob es da einen Ausweg gibt. Also ob wir sagen können, ja, da gibt es doch bestimmt auch psychologische Tricks, wie ich dem gegensteuern kann. Hast du jetzt noch 2,5 Minuten Zeit, dir was zu überlegen? Denn jetzt habe ich extra was für dich mitbekommen, weil du hast sie noch nicht. Neue von Bob Dylan, die Outtakes von der Blood Under the Tracks.
Ja, sensationell.
Sensationell habe ich dabei, dass du es dir endlich mal einhören kannst. She Belongs to Me. Viel Vergnügen. Ja, und dann geht es gleich weiter mit Professor Christian Montag. Jetzt geht's aber weiter hier mit dem Professor Christian Montag. Jetzt haben wir gehört, ja, die bösen Social Medias, die arbeiten mit ganz fiesen und gemeinen psychologischen Tricks. Da können wir ja gar nicht raus. Das passiert ja alles unbewusst mit uns und appelliert an unsere Urtriebe. Kann man was machen? Kann man die austricksen, zurücktricksen?
Ja, also vielleicht noch eins, das ist natürlich auch, ich meine, Social Media ist ja extrem erfolgreich, weil es natürlich auch positive Aspekte hat. Die wollen wir nicht ganz vergessen. Also wir schlagen jetzt die ganze Zeit drauf rum und es gibt natürlich auch berechtigten Grund dafür. Aber ich möchte zumindest darauf hinweisen, dass natürlich wir alle ein Bedürfnis nach Verbindung haben zu unseren Freunden und Freundschaften pflegen können. Und das sind, glaube ich, auch positive Aspekte, die wir nicht ganz unter den Tisch fallen lassen wollen, wenn wir über Social Media nachdenken. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum viele immer noch so zögerlich sind, eben diese Plattform komplett eben zu verbannen und ihren Account zu löschen. Obwohl wir natürlich wissen mittlerweile, dass halt auch Digital Phenotyping, das heißt, zeig mir deine digitalen Spuren, ich weiß, wer du bist, immer mehr genutzt wird im Microtargeting und auch Wahlmanipulation. Vielleicht sprechen wir gleich noch drüber. Aber ich komme erstmal jetzt auf deine Frage zurück. Und zwar, was können wir eigentlich tun? Erstmal baue ich darauf, das ist meine Hoffnung, vielleicht ist es so optimistisch gedacht, dass eben auch Radioshows jetzt wie deine und dadurch, dass wir einfach über diese Mechanismen sprechen und aufklären, dass es dazu führt, dass viele zumindest den eigenen Konsum überdenken und vielleicht auch immer mehr dazu gewillt sind, eben Abstand zu nehmen von diesen Plattformen. Auf der anderen Seite glaube ich, dass das Individuum nicht ganz so viel tun kann. Ich bin davon überzeugt, dass wir an einem Punkt angekommen sind, wo wir über Regulierung dieser Plattform nachdenken müssen. Vielleicht sogar langfristig, das ist noch viel wichtiger, als Europäer, und da reicht uns eine deutsche Lösung nicht, als Europäer, auch wenn das gerade vor dem aktuellen politischen Hintergrund sehr, sehr schwierig sein wird, dringend eine europäische Plattform brauchen, mit europäischen Standards, europäischem Recht. Also eine wirkliche Alternative, wo wir alle gemeinsam wechseln können. Denn ich meine, sind wir mal ganz ehrlich, von WhatsApp, Facebook und Co. einfach auf eine andere Plattform zu wechseln, ist nicht leicht, wenn dort keiner ist. Wenn dort unsere ganzen Freunde dort nicht zu finden sind, mit denen wir uns austauschen können, ist es ein Problem. Insofern bin ich davon überzeugt, dass das eben eine gesellschaftspolitische Aufgabe ist, die wir hier zu lösen haben. Und am Ende des Tages ist es aber auf der anderen Seite auch eine Abstimmung mit den Füßen. Also jeder Einzelne kann mit seinem Verhalten dazu beisteuern, dass diese Plattformen nicht noch mächtiger werden, indem man zumindest die Nutzung einschränkt und sich auch darüber im Klaren sein muss, dass wir durch die Spuren, die wir dort hinterlassen, sehr, sehr gläsern sind.
Also ist es im Prinzip das Bewusstmachen, wie das funktioniert. Es gibt es keine Tricks, wie so, na, ich werde zum Nichtraucher, zum Nichtnutzer, dass man sagt, man macht kleine, einfache psychologische Tricks, mit denen man sich selber wieder zurück austricksen kann. Gibt es da konkrete Sachen oder ist es schwierig?
Naja, wie weit, also ich glaube, es kommt ein bisschen darauf an, wie weit wirklich der Einzelne komplett auf so einen Service auch verzichten will. Also ich persönlich habe kein Facebook, hatte ich noch nie, aus vielen Gründen, weil mir Social Media in Teilen suspekt ist. Ich habe aber einen Twitter-Account, also ich bin da halt auch nicht ganz rein in dem, wie ich das mache, aber mein Twitter-Account, den nutze ich halt beruflich, habe heute getwittert, dass ich hier bin. Also ich informiere eher über meine Aktivitäten, auch über meine Forschungsaktivitäten, nutze aber diesen Account nicht privat. Das heißt, ich glaube, das ist ein Unterschied in der Nutzung, also dass ich dort nichts Privates poste, sondern über meine beruflichen Dinge informiere, wie man eben diese Medien auch einsetzt. Und jeder muss für sich, glaube ich, selber einfach überlegen, wie er das machen möchte. Ich meine, es gibt ja Aufrufe mittlerweile aus dem Silicon Valley selber, ja, oder ehemaligen Silicon Valley Mitarbeitern, die sagen, löscht diese Plattform, löscht sie, verbannt sie aus eurem Leben, weil sie eben euer Leben verschlechtern. Ob man so weit gehen muss, ich glaube, das ist jedem einzeln überlassen, aber zumindest kann ich auch bestätigen, es gibt seriös und ernstzunehmende Forschung, die zeigt, dass das Löschen von diesen Applikationen die Lebenszufriedenheit verbessert und das emotionale Wohlbefinden. Diese effektstärkenden Studien sind nicht super stark, aber es gibt diese Effekte und möglicherweise sind diese Effekte besonders dann stark ausgeprägt bei bestimmten Personengruppen. Also es gibt so einige Arbeiten, die zeigen, wenn besonders einsame Personen auf Social Media Plattformen draufgehen, dass die dann vielleicht eher anfällig sind für einen sozialen Vergleich. Es wird ja immer gepostet, was ich gerade für eine tolle Zeit habe, also überschöne Berichte aus dem eigenen Leben. Und das führt natürlich an zu den Mechanismen, oh, woanders ist die Grüne, ist die Wiese immer grüner. Das Leben von den anderen ist ja so toll. Und dieser soziale Vergleich führt dann eben diese Personengruppen dann in depressionsähnliche Symptomatiken. Das heißt, hier muss man wirklich genau drauf hinschauen, wer betroffen ist. Aber es ist nicht ganz wegzudiskutieren, dass Social Media natürlich Mechanismen befeuern, die auch zu negativem Affekt, das heißt zu geringerem Wohlbefinden führen können.
Es gibt aber jetzt noch keine verlässliche, wirkliche Studie, wenn man mal wieder mal die Thematik Demokratieunterwanderung, Radikalisierung. Das sind Schlussfolgerungen von Wissenschaftlern, dass sie sagen, aus der Gefährdung einer Blase heraus kann das eine Konsequenz sein. Ist es eher so eine Befürchtung oder?
Es gibt schon erste empirische Arbeiten, die zumindest zeigen, dass so etwas wie Filterblasen in relativ schwacher Form existieren, also statistisch bedeutsam. Die stammen aber aus den USA, diese Arbeiten, die also gezeigt haben, dass tatsächlich das Meinungsspektrum eingeschränkt werden kann bei Personengruppen durch eben diese Filterblasentechnologien. Aber wie gesagt, die Effekte, die bis jetzt gezeigt worden sind, muss man ja mal gucken, wie groß ist das Problem, was dadurch befördert ist. Reicht ja nicht aus, dass man einfach sagt, statistisch bedeutsam, sondern wir müssen gucken, sind das große Effekte oder sind das eigentlich eher kleinere Effekte? Und da muss man sagen, da war man in den bisherigen Arbeiten, die ich gelesen habe, eher so im kleinen bis moderaten Bereich, eher im kleinen Bereich, muss man sagen. Und jetzt ist immer die Frage, sind diese Effekte übertragbar auf unser Parteienspektrum? Mhm. Auf der anderen Seite, wenn halt eine Person bereits darauf extrem reagiert, kann diese Person natürlich großen Schaden anrichten. Also das haben wir auch gesehen in den Nachrichten. Wenn einer eben dann halt total ausflippt aufgrund solcher Effekte, wäre es auch schon sehr tragisch. Das heißt, ich glaube, es ist schon wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen, auch mit dem Potenzial eben, was hier so latent droht. Was allerdings relativ unzweifelhaft ist, und das ist auch sehr, sehr hochrangig publiziert worden, ist, dass eben auf Social Media Fake News beschleunigt werden und eben auch sehr, sehr stark geteilt werden.
Also der manipulative Faktor, der ist definitiv vorhanden.
Ja, genau. Das ist also vor allen Dingen Falschnachrichten extrem schnell eben in alle Windrichtungen verstreut werden. Und das eben in einer großen Zahl. Das ist eben nachgewiesen worden. Und mehr noch als oftmals eben richtige Nachrichten, weil Falschnachrichten oft sensationell sind und wir als Menschen evolutionär uns natürlich besonders für neuartige Dinge interessieren, sagen, boah, hast du schon gehört, das ist ja der Wahnsinn. Und dadurch natürlich auch Social Media Plattformen nochmal eigentlich eine ganz besondere Form der Verantwortung tragen, dass eben diese Art von Nachrichten nicht so schnell Verbreitung finden.
Gibt es jetzt eine Abstumpfung der Menschheit, mit dem Thema Lüge umzugehen? Kann man sagen, wenn es jetzt ein bisschen hoffähiger ist, wenn große Präsidenten von wichtigen Ländern das offen so machen, dann ist die generelle Hemmschwelle und die generelle Ächtung der Lüge einfach nicht mehr so ein Hemmnis in unserer Gesellschaft? Verrohen wir dadurch?
Also Habituierung, so Gewohnheitsprozesse spielen ja grundsätzlich im menschlichen Leben eine wichtige Rolle. Das kennt ja jeder, der hoffentlich jetzt nicht persönlich betroffen ist, aber an der Autobahn wohnt. Irgendwann hört man halt die lauten Autos nicht mehr, weil man es ein Stück weit rausfiltert, diese Information. Jetzt ist die Frage, jetzt sind wir ja in einem ganz anderen Bereich. Wie sieht es aus mit Lüge? Ich bin ja jetzt kein Fachmann für. Ich würde aber davon ausgehen, dass es einen Unterschied macht, ob ich jetzt persönlich von der Lüge betroffen werde, das heißt, ob ich persönlich von einer Person im interpersonellen Bereich angelogen werde, das wird deutlich schwerer wiegen, als wenn ich jetzt erstmal eine Nachricht konsumiere, die vielleicht nicht unmittelbar mit meinem eigenen Leben zu tun habe und dass ich da vielleicht einfach Dinge irgendwann ausblende. Auf der anderen Seite, ich meine, wir sehen es im politischen Meinungsspektrum, wie viele Leute mittlerweile immer durch die Gegend rennen und von dem bösen Begriff der Lügenpresse sprechen, ja, die also einmal grundsätzlich an gar nichts mehr glauben oder es auch nicht glauben wollen. Und dass das mittlerweile tief in der Gesellschaft bei einigen Personen verankert ist, das kann man, glaube ich, nicht wegdiskutieren. Das ist ein großes Problem, weil die Gesprächsbereitschaft bei vielen Menschen gar nicht mehr da ist, überhaupt darüber zu diskutieren, ob eine bestimmte Berichterstattung von bestimmten Presseorganen richtig richtig oder falsch ist. Und das halte ich zutiefst für bedenklich. Und ich glaube, wir müssen hier alle als Gesellschaft hart dran arbeiten, dass das nicht überhand nimmt. Weil es ist eine große Errungenschaft, dass wir eben an wissenschaftliche Ergebnisse auch glauben oder auf Wissenschaft Glauben schenken müssen, wenn sie ordentlich durchgeführt worden ist. Und das gilt natürlich auch für öffentlich-rechtliche Berichterstattung, die natürlich eben sehr, sehr wichtig ist in einer Demokratie, um uns eben mit Fakten zu konfrontieren. Und wenn es Meinungen sind, müssen die aber auch gekennzeichnet werden. Und ich glaube, das ist halt auch ein großes Thema, was wir auf Social-Media-Plattformen haben, dass wir in irgendeiner Form eine Möglichkeit haben müssen, dass gekennzeichnet ist, was ist eine Meinung und was ist jetzt tatsächlich einfach eine Berichterstattung. Das ist ein Unterschied. Mhm. Wir haben ja mittlerweile die Situation, auf Social Media kann jeder seine Meinung kundtun. Ja? Jeder kann seine Meinung veröffentlichen auf diesen Plattformen.
Ja, gut. Und das relativ ungefiltert. Ja klar, natürlich. Und früher hätte man den niemals so einen großen...
Das ist jetzt frei skalierbar. Ich meine, du kannst in deiner Sendung jedes Mal entscheiden, wen möchtest du einladen, wem möchtest du eine Plattform bieten, indem er seine Perspektive der Dinge verbreitet. Und das war eigentlich für lange Zeit eigentlich der Standard. Wenn ich ein Buch geschrieben habe, dann muss das durch ein Lektorat oder ich musste erstmal jemanden finden, der das publiziert. Genauso ein Redakteur, ja, der einen Bericht schreibt, der muss sich erstmal zum Chefredakteur bewegen und sagen, guck mal, das ist eigentlich der Bericht, den will ich jetzt so abdrucken. Und das heißt, wir hatten eigentlich immer Instanzen, die nochmal drüber geschaut haben. Und das ist jetzt eben auf diesen Social-Media-Plattformen nicht mehr der Fall. Jeder kann erstmal rauskeulen, es sei denn, und da sind wir jetzt wie bei der Verantwortung für Social-Media-Plattformen, wer entscheidet eigentlich, was dort gepostet werden darf? Die Herrschaften sitzen dann oftmals, ja, im Menlo Park zum Beispiel, Facebook, die entscheiden dann jede Woche in ihrem Policy-Team, was auf der Plattform erscheinen darf oder nicht. Und da muss man auch sagen, es ist interessant, ich meine, die hat ja keiner gewählt, ne? Es ist kein politisches Organ.
Die sind halt da und erfolgreich und mächtig.
Genau.
Das heißt, das Ganze ist dann eher dem Zufall überlassen oder den Geschäftsinteressen untergeordnet, ganz klar, ne? In dem Fall.
Ja, ich glaube jetzt grundsätzlich zu sagen, dass Facebook in allen Bereichen einen schlechten Job macht, das wäre wieder zu einseitig. Und ich glaube auch, dass in Facebook gibt es Bewegungen, Dinge zu verändern. Ich meine, Mark Zuckerberg hat ja Anfang des Jahres gesagt, dass jetzt die Zeit, die man auf Facebook verbringt, mehr Zeit sein soll, die auch eine gut verbrachte Zeit ist, so hat das gesagt. Das Problem ist so ein bisschen, dass wir nicht messen können von außen, unabhängig, ob das stimmt. Also ob jetzt im Newsfeed mehr Nachrichten aus meinem Freundeskreis landen und ob da wirklich mehr Nachrichten landen, die vertrauenswürdig sind. Das sind alles Dinge, die gesagt werden, die können wir nicht überprüfen. Deswegen ist eine gesunde Skepsis angesagt. Trotzdem müssen wir natürlich auch attestieren, Facebook ist so unfassbar groß geworden mit 2,2 Milliarden Nutzern, dass es dringend notwendig ist, gute Absichten, die dieses Unternehmen vielleicht in Teilen hat, auch in irgendeiner Form unabhängig überprüfen zu können. Wenn wir das nicht haben, dann müssen wir einfach nur Glauben schenken. Und ich meine, wir haben ja gesehen, dass das Vertrauen, was viele Nutzer Facebook entgegengebracht haben, in diesem Jahr, massiv erschüttert worden ist. Da müssen wir nicht nur über den Cambridge-Datenskandal nachdenken, sondern natürlich über all das, was danach noch gekommen ist.
Ja. Jetzt kommen wir mal zur Neurobiologie wieder zurück. Ja. Was kann es die Neurobiologie da tun? Wo kann die ansetzen? Wo gibt es da neue Erkenntnisse?
Also in den Neurowissenschaften hat man sich vor allen Dingen in den letzten Jahren, auch meine eigene Arbeitsgruppe, damit beschäftigt, mit der Frage, ob Facebook-Nutzung erstmal belohnend ist oder suchtähnlich funktioniert. Und da gibt es zunächst erstmal eine interessante Arbeit, die eine amerikanische Kollegin, die Frau Sherman, durchgeführt hat. Federführend, und die hat Instagram-Nutzer in Hirnscanner gelegt. Instagram gehört ja auch zum Haus Facebook, und Instagram arbeitet genau wie Facebook mit Likes. Daumen hoch, also dass ich irgendwas gut finde oder nicht. Und ich finde die Arbeit sehr kreativ, denn was die Wissenschaftlerin gemacht hat, die hat Instagram-Nutzer in Hirnscanner reingelegt und die mussten halt Bilder von ihrer eigenen Plattform mitbringen. Diese wurden dann manipuliert, das wussten die Nutzer nicht, mit viel Likes versehen oder mit wenig Likes versehen. Das heißt, ich lag im Scanner und habe dann gedacht, oh, mein Bild hat aber viel Likes bekommen oder es hat wenig Likes bekommen. Und das Ganze wurde übrigens auch mit ganz anderen Bildern von Fremden gemacht. Und grundsätzlich konnte in der Arbeit erstmal gezeigt werden, dass erstmal Likes, Bilder, die mit vielen Likes, also Posts, die mit vielen Likes versehen worden sind, erstmal irgendwie interessanter sind. Die stimulieren stärker das Belohnungssystem des Gehirns. Aber besonders stark sind die Effekte natürlich dann ausgeprägt, wenn es meine eigenen Bilder sind. Das heißt, wenn ich meine eigenen Bilder und Postings sehe mit vielen Likes, denke ich, wow, super. Ja? Ich habe also tolles soziales Feedback bekommen, Social Reward, das sehr belohnt. Und ich würde damit argumentieren, dass sogar selbst die Erwartungshaltung, wenn ich was gepostet habe, dass ich vielleicht gleich viele Likes bekomme, mich natürlich immer wieder auf diese Plattform zurückführt. Das ist ein sehr archaischer Mechanismus im Gehirn. Ja, und ist das suchtähnlich? Wir haben angrenzend an diese Arbeit eine eigene Studie gemacht, die haben wir letztes Jahr veröffentlicht und wir haben jetzt gar nicht die Hirnaktivität untersucht der Facebook-Nutzer, sondern wir haben und die Smartphones von den Facebook-Nutzern untersucht und wir haben einfach geguckt, wenn die Facebook-App installiert hatten, wie lange nutzen die im Alltag ihre Facebook-Applikation und wie häufig gehen sie pro Tag dort rein. Und haben die in MRT-Scanner geschoben und haben das Gehirn vermessen. Also wir haben jetzt nochmal nicht geschaut, wie reagiert das Gehirn auf Facebook-Posts, sondern wir wollten einfach wissen, wie groß oder klein fällt jetzt in dem Gehirn der Nutzer das Belohnungssystem aus. Der Nucleus Accumbens heißt der Fachbegriff. Und wir wissen aus der Suchtforschung, ist ganz interessant, also per Daumenregel, es ist ein bisschen komplexer, aber damit die Zuhörer das jetzt nachvollziehen können, dass kleinere Volumen dieses Belohnungssystem, je kleiner die sind, desto stärker ist Sucht ausgeprägt oftmals. Nach Alkohol, nach Nikotin, sogar bei Heroinabhängigkeit hat man solche Zusammenhänge gesehen. Und wir wollten jetzt wissen, sieht man genauso einen Zusammenhang auch bei der Facebook-Nutzung? Das heißt, kleineres Volumen, geht das jetzt mit einer längeren Nutzung einher, mit einer hochfrequenteren Nutzung? Das hat natürlich erstmal nichts mit Sucht zu tun, die Länge. Aber wir haben auch gefragt, sind die Leute ein bisschen mehr abhängig von der Plattform? Und wir konnten tatsächlich diesen Zusammenhang nachweisen. Geringere Volumen des Belohnungssystems gehen auch mit einer längeren, hochfrequenteren Facebook-Nutzung einher. Und die Leute haben auch angegeben, das waren alles junge, gesunde Studierenden, dass sie in Anführungsstrichen auch mehr abhängig nach der Plattform waren. Und jetzt ist aber die große Frage, ist das eine Folge der Nutzung? Oder ist das eine Art Disposition? Das heißt, ich habe vielleicht genetisch bedingt ein kleineres Volumen und neige dann mehr zu dieser Social-Media-Nutzung. Und das konnten wir in unserer Arbeit noch nicht lösen. Ich versuche gerade Drittmittel einzuwerben, dass ich das mal beforschen kann, diese Frage. Die Tatsache aber, dass die Auseinandersetzung mit digitalen Welten zu einer Veränderung unseres Gehirns führt, ist nicht von der Hand zu weisen. Wir wissen mittlerweile durch erste Studien, da geht es um Smartphone-Nutzung, dass durch das ständig tägliche Tippen auf dem Display, wie ähnlich wie ein Gitarrist, der den ganzen Tag Gitarre übt, sich auch hier der motorische Kortex umbaut, weil wir natürlich jeden Tag lernen, ganz feingliedrig auf dieser kleinen Anwenderoberfläche zu tippen. Und wir haben selber eine interessante Arbeit durchgeführt, wo es um World of Warcraft ging. Also wir haben Nutzer 6 Wochen lang, die es vorher noch nie gespielt haben, spielen lassen. World of Warcraft und wir haben sie vorher nachher in den Scanner gelegt. Warum haben wir das getan? Wir sind auf die Gamescom gefahren in Köln, zu der Bude, wo World of Warcraft immer das neue Spiel präsentiert wird und haben dort eben rekrutiert World of Warcraft Experten und auch durch Online-Foren und haben die in den Hirnscanner gelegt und wollten halt wissen, wenn die Probanden angegeben haben, sehr süchtig nach dem Spiel zu sein, ob das Gehirn von denen irgendwie anders aussieht. Und bei den besonders süchtigen World of Warcraft Spielern, die ja selber gesagt haben, ich habe damit schon eigentlich ein Problem im Alltag aufgrund des Spielens, bei dem waren im Hirnareal, das heißt orbitofrontaler Cortex, spielt auch eine wichtige Rolle bei der Sucht Entstehung, war dieses Hirnareal kleiner. Und wir konnten jetzt eben interessanterweise in unserer Studie bei World of Warcraft naiven Personen zeigen, dass nach 6 Wochen Spielen bereits in diesem Hirnvolumen ein signifikanter Abfall zu beobachten war. Und da zeigt sich halt, dass natürlich auch eine Interaktion mit digitalen Welten tatsächlich auch zu einem Umbauen des Gehirns führt. Das ist per se jetzt erstmal nicht dramatisch, weil dein Gehirn und mein Gehirn ist jetzt nach dem Interview schon nicht mehr dasselbe, weil natürlich irgendwie das, was wir erleben, was wir aufnehmen, unser Gehirn ist neuroplastisch, sich ja irgendwo ablegen muss. Aber diese Effekte, Da muss ich sagen, die werden wir so schnell jetzt nicht nachweisen können, weil unser Gedächtnis setzt sich erstmal molekular ab und wir haben noch nicht die Methoden, um diese kleinsten Veränderungen nachzuweisen. Aber es ist natürlich eigentlich ein schöner Gedanke. Unser Gehirn ist immer im Fluss und muss die täglichen Erfahrungen, die wir machen, in irgendeiner Form aufnehmen. Und wenn sie dann irgendwann so groß sind, die Erfahrungen, werden sie sich auch strukturell in einem Umbau des Gehirns manifestieren. Insofern keine Überraschung, dass auch eine Interaktion mit digitalen Welten was verändert. Aber die Art der Veränderung wird natürlich abhängig sein von auch der Art des digitalen Inhalts, mit dem ich mich täglich konfrontiere.
Aber die ganz spannende Frage, gibt es eine genetische Disposition, kann man dann leider noch nicht beantworten. Also man kann nicht sagen, aufgrund dieses geringeren Volumens neigen diese und jene Personen eher zu süchtigem Verhalten. Und ob das dann Zigaretten, Heroin, Alkohol oder Zocken ist, ist egal. Die Schlussfolgerung kann jetzt noch nicht wissenschaftlich gezogen werden.
Na, Vorsicht. Also wir haben... es gibt wenige Bildgebungsstudien, die das bis jetzt nahelegen, aber was auch meine Arbeitsgruppe schon gemacht hat, wir haben Zwillingsstudien gemacht und Zwillingsstudien sind erstmal eigentlich das klassische Design, um Erbe und Umwelt voneinander zu trennen. Und was man dann üblicherweise macht, also zwei einfache Designs, um Erblichkeit zu schätzen, wäre eineige und zweieige Zwillinge zu untersuchen, weil eineige Zwillinge haben das identische Erbgut, zumindest fast, bisschen kleinste Abweichung im 0,1 Bereich gibt es vielleicht durch Spontanmutation, ansonsten wäre das ähnlich. Und bei zweieigen Zwillingen sagt man so ungefähr 50% wie bei Geschwistern sind die sich ähnlich. Und immer dann, wenn man beobachtet, dass eineige Zwillinge sich eigentlich deutlich ähnlicher sind in einem bestimmten Phänotyp, also einem Merkmal, als zweieige Zwillinge, dann kann man schon davon ausgehen, dass die Genetik eine gewisse Rolle spielt. Das kann man auch anders untersuchen. Hätten wir zum Beispiel eineige Zwillinge, die bei Geburt getrennt werden, Adoptionen freigegeben werden und sie sind im Erwachsenenalter trotz unterschiedlicher Umwelten sehr, sehr ähnlich, dann weiß man auch, dass die Genetik eine wichtige Rolle spielt. Und es gibt solche Zwillingsstudien schon für Internetsucht, die sind durchgeführt worden und die sind zu gemischten Ergebnissen gekommen. Es haben mehrere Zwillingsstudien zeigen können, in der Spitze, dass interindividuelle Unterschiede in der Anfälligkeit für Internetsucht bis zu knapp 50% auf die Genetik zurückzuführen sind. In unserer Arbeit ist eher gezeigt worden, wir haben allerdings deutlich ältere Menschen untersucht als in den vorhergehenden Studien, dass die Erblichkeitsschätzungen deutlich niedriger sind. Aber wenn sie da sind, die genetischen Effekte wahrscheinlich über Persönlichkeit vermittelt werden, nämlich über die genetischen Einflüsse auf Unterschiede in der Willensstärke. Und da sehen wir schon wieder, Selbstregulationsmechanismen spielen bei allen Formen der Sucht eine Rolle. Und da würde ich dann sagen, kommt es natürlich ein Stück weit darauf an, in welcher Peer Group ich erwachsen werde, welche Umwelt ich habe, die dann auch ein Stück weit eine Rolle spielt, zu welcher Droge ich vielleicht greife, wenn ich zum einen das genetische Risiko dafür trage, aber zusätzlich natürlich auch eine Umwelt habe, die vielleicht eben dieses genetische Risiko auch richtig befördert. Weil man kann nicht sagen, genetisches Risiko ist gleich, ich werde auch süchtig, sondern es spielen sehr viele Faktoren eine Rolle und es gibt auch genügend Leute, die ein genetisches Risiko haben und eben nicht süchtig werden, weil sie eben keine entsprechende Umwelt hatten, die dieses genetische Risiko dann befördert.
Also man kann dann im Prinzip nur nachweisen, dass da eine größere Veranlagung da ist, aber man kann in keinster Weise prognostizieren, dass es dazu führen wird, führen muss, führen kann. Sondern man kann im Prinzip nur sagen, man soll, und es ist ja völlig unabhängig, welche genetische Veranlagung man hat, man muss bei diesen und jenen Dingen einfach vorsichtiger sein, weil das sind Negativfaktoren.
Ja, das ist ein rein probabilistischer, also Wahrscheinlichkeitszusammenhang. Also man kann nicht aufgrund der Genetik wie bei monogenetischen Erberkrankungen wie bei Huntington oder Phenylketonurie sagen, okay, du hast die genetische Variante und du kriegst es. Nein, also bei psychischen Merkmalen spielt immer die Genetik eine Rolle, spielt die Umwelt eine Rolle und die beeinflussen sich dynamisch und es gibt nicht eine genetische Variante, sondern hunderte, vielleicht sogar tausende genetische Varianten, die alle einen ganz kleinen Effekt haben und im sehr, sehr komplexen Konzert eben diese Phänotypen beeinflussen.
Das heißt, je tiefer man in die ganze Sache reingeht, desto mehr merkt man, wie komplex das Ganze wird.
Ja, es ist extrem komplex und wir müssen uns davor hüten, die eine Ursache jetzt ausfindig zu machen, die dann eben zu dem Ausbruch einer Internetsucht in Anführungsstrichen führt, ist ja noch keine offizielle Diagnose, außer die Computerspielsucht. Das ist ja seit Juni diesen Jahres von der Weltgesundheitsbehörde in den Katalog des ICD-11 aufgenommen worden. Aber ansonsten müssen wir halt sehr, sehr vorsichtig sein, hier eben nach irgendwie kleinen Ursachen zu suchen. Es sind viele Ursachen, die in einem Konzert dann üblicherweise zu dem Ausbruch einer psychopathologischen Erkrankung führt. Und wie gesagt, der Begriff ist hier noch mit Vorsicht zu sehen.
Wo soll es dann hingehen? Also ich kann ja jetzt nicht nach der Sendung posten, World of Warcraft, lass das Hirn schrumpfen, ja, sondern wo soll es denn dann mit der Forschung hingehen? Was ist denn das Ziel, was man nachweisen will oder wo kann es noch hingehen?
Also was, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist, in diesem ganzen Themenkomplex erstmal ein bisschen Ruhe zu bewahren, denn wir haben ja eins gelernt aus der Wissenschaftsgeschichte, dass wir vorschnell oftmals Alltagshandlungen pathologisieren. Ja, denken wir mal über Bücherlesen nach. Da gab es eine Zeit lang die Befürchtung, oh, da könnte man süchtig von werden, vom Bücherlesen. Das Gleiche war natürlich mit TV-Abhängigkeit. Und wir haben jetzt eigentlich zum ersten Mal hier durch die Computerspielabhängigkeit, Gaming Disorder ist der Fachbegriff, haben wir jetzt zum ersten Mal die Situation, dass sich hier die Weltgesundheitsbehörde durchgerungen hat, in diesem kleinen Bereich sich dafür stark zu machen, das eben als eigenständiges Störungsbild anzuerkennen. Ob das in anderen Bereichen richtig ist und auch übrigens bei der Gaming Disorder wird das auch sehr, sehr stark und kontrovers nach wie vor diskutiert, auch in der Wissenschaft, ob das richtig ist, müssen wir ja vorsichtig sein, denn wir wollen ja nicht irgendwie zu Unrecht Millionen von gesunden Menschen mit einem schweren Label wie Sucht versehen und sagen, du hast da eine Verhaltenssucht. Das ist sicherlich nicht in Ordnung. Ich glaube, wir müssen ein bisschen anders drauf schauen. Wenn wir eine ordentliche Technologie-Folgeabschätzung machen möchten, dann gilt doch erstmal festzuhalten, dass Technologie selber meistens nicht gut oder schlecht ist, sondern es kommt darauf an, wie wir mit der Technologie umgehen, auf die Art und Weise der Nutzung und eben auch auf den Kontext. Wenn wir uns das Smartphone mal anschauen, dann ist doch völlig klar, dass das Smartphone, wenn wir es sinnvoll einsetzen, uns viele positive Errungenschaften im Alltag mitbringt. Ich finde den Weg nach A nach B schnell, jetzt an Weihnachten. Wenn Familien getrennt sind, können sie über Skype sich zumindest mal sehen. Wenn ich in China mal im Labor bin, dann kann ich meine Kleine sehen jeden Tag. Das ist total positiv. Ich möchte überhaupt nicht darauf verzichten. Das heißt, wir müssen gucken, die Art und Weise der Nutzung. Was wäre jetzt eine schlechte Smartphone-Nutzung? Wo kippt das Ganze? Naja, wenn es uns das Gerät die ganze Zeit ablenkt, den Alltag fragmentiert. Wir haben das mal in Studenten hier von Uni Ulm mal getrackt, 100 Studis, und da kam halt ungefähr raus, dass die 50 Mal pro Tag das Smartphone anlocken. In der Spitze gab es Studierende, die haben das 120 bis 130 Mal gemacht. Das heißt, wenn ich 120 bis 130 Mal pro Tag das Telefon irgendwie anlocke, dann stellt sich schon die Frage, wie viel Zeiten habe ich eigentlich noch dazwischen, wo ich eigentlich mal was wegarbeiten kann. Das heißt, ich argumentiere, eine hochfrequente Nutzung kann uns dann sogar unproduktiv machen. Aber wie gesagt, wir müssen immer genau drauf schauen, auch auf den Kontext. Ich saß mal bei einem Hochzeitstisch in Shanghai. Dort hatten den ganzen Abend alle irgendwie das Gerät an, die ganze Zeit drauf gestarrt. Da würde ich sagen, ja, das ist in dem Kontext jetzt nicht so toll, weil wir hätten uns auch an dem Abend vielleicht schön unterhalten können. Das heißt, der Kontext entscheidet auch ein Stück weit darüber, vielleicht über ein Online-Knigge, wann es sinnvoll ist, diesen Reflex, den wir haben, Digital First, sobald ich irgendwie mit mir allein bin, das Gerät zu ziehen, in welchen Situationen das vielleicht nicht so angebracht ist. Und da sagen dann viele, ja, Montag, aber ganz ehrlich, wenn ich jetzt im Bus sitze und das Gerät nutze, dann ist das doch okay, dann kann ich doch da arbeiten. Ja, würde ich ja nicht widersprechen, mache ich ja auch, wenn ich pendle. Ich verbringe viel Zeit im Zug. Ohne das wäre es blöd, wenn das alles tote Zeit wäre. Aber ich sage nur, dosiert mal aus dem Fenster zu gucken oder Phasen im Alltag zu haben, bei mir beim Joggen an der Donau oder am Rhein, wo ich keine Technologie dabei habe, ist gut. Warum? Weil wir dort auf einmal dem Mindwandering nachgehen, also mal dem Gedanken nachhängen. Die Gedanken wandern passiv erstmal durchs Gehirn. Und warum ist das gut? Weil das in einer gewissen Dosis ein Kreativitätsinkubator ist. Es ist so ein selbstreflektiver Moment. Ich fange an, über den Alltag nachzudenken. Was war denn eigentlich? Ach ja, darum muss ich mich eigentlich noch kümmern. Und da, ich fange an, auf einmal Lösungen zu finden für Probleme, die ich auch habe. Und wenn wir uns überall, in allen Momenten nur noch ablenken und immer dieses Digital First da ist, dann haben wir diese selbstreflektiven Momente nicht mehr. Und deswegen argumentiere ich auch, dass es hin und wieder sehr wohl gut ist, einfach mal nichts zu tun.
Also ist dann der erste Schritt, wie bei jeder Sucht eigentlich aus, erstmal bewusst machen. Erstmal bewusst dann machen, wie oft gucke ich überhaupt drauf? Wozu nutze ich es überhaupt? Brauche ich es denn auch jetzt wirklich? Und nicht mehr dieses, ich mache es automatisch immer so einfach.
Und da sind wir wieder bei Silicon Valley. Apple hat die Bildschirmzeit eingeführt, ja? Jetzt diesen Service, den hatten wir mit unserem Mentalprojekt schon in Bonn damals auch eingeführt für Android-Nutzer. Eine digitale Waage. Guck mal, wie lange du pro Woche das Gerät nutzt. Und selbst da ist jetzt der Groschen gefallen, dass es wohl zu viel an Screenzeit gibt. Und jetzt gibt es diesen Service, ja, dass ich halt jede Woche sehe, okay, wie viel war ich in der Woche auf meinem Telefon? Das ist mehr oder weniger geworden. Und ich empfinde das schon sinnvoll, um eben auch jedem Nutzer einfach mal zu zeigen, okay, wie viel Zeit fressen einfach diese Geräte. Und wir haben es ja mal getrackt. Ne? Also bei uns in der Studie waren das bei sehr, sehr vielen Leuten. Und ich würde sagen, das ist ein Stück weit mit aller Vorsicht repräsentativ für die Generation Smartphone. 2,5 Stunden pro Tag. Das sind in der Woche 2 komplette Arbeitstage fast, die wir auf den Geräten drauf sind und die Zeit ist weg für was anderes.
Ja gut, es ist aber natürlich sehr komplex. Man kann ja auch Zeitungen beispielsweise lesen oder einen Film anschauen, den ich sonst im Fernsehen gesehen hätte.
Naja, also wir haben schon geguckt, was die Leute machen. Das ist ein Großteil Social Media, das sind Freemium Games und da würde ich sagen, das sind in vielerlei Hinsicht jetzt nicht unbedingt Tätigkeiten, die jetzt alle sehr sinnvoll sind. Das ist okay, Entertainment, und das ist okay, wenn man das in einer gewissen Dosis macht, aber ich merke es ja selber, wie verführerisch die Geräte sind und die Zeit fehlt mir da mit meiner kleinen Tochter und deswegen möchte ich natürlich lieber die Zeit mit meiner Tochter verbringen und nicht eben diese Zeit an irgendein blödes Computerspiel verschwenden.
Also sollte es jeder für sich erstmal bewusst machen und schauen und absichtliche, wie nennt man das dann, digitale Auszeiten nehmen,
oder? Ja, ich glaube, der neuenglische Fachbegriff.
Detox. Ne?
Detox. Digital Detox. Aber unterm Weihnachtsbaum ist das, glaube ich, auch ganz schön, einfach mal die Zeit mit den Lieben zu Hause genießen.
Aber man kann ja dann gleich auf Instagram ein schönes Foto machen, wenn man den besten Weihnachtsbaum hat. Das sind wir schon wieder beim Dilemma, oder?
Ja, aber das, vielleicht verzichten wir mal dieses Weihnachten drauf. Versprochen.
Geh mal noch ganz kurz nach Asien, weil du da ja auch in China bist und die Hochzeit in Shanghai angezettelt hast. Sind die schon eine Runde weiter als wir? Oder kann man das so pauschal nicht sagen?
Ja, man muss jetzt fragen, in welchem Bereich sind die eine Runde weiter? Also Asien hat tatsächlich, was die Fallzahlen betrifft, von Internetsüchtigen deutlich höhere Fallzahlen, als das bei uns der Fall ist. Die Digitalisierung, da sind sie auf jeden Fall weiter als wir. Und das ist ja auch nicht ganz unbegründet. Ja, also auch, das wird ja bewusst von der Kommunistischen Partei auch nach vorne gebracht, die Digitalisierung des Landes. Denkt man an das Social Score System, was jetzt kommt.
Ist ja perfekt, kann man alles total gut überwachen, ne?
Ja, es ist. Das war natürlich jetzt sehr ironisch formuliert. Und
von Sichtweite der Regierung meine ich jetzt.
Ja, also es ist natürlich, glaube ich, eines der größten Experimente, die jemals in der Menschheitsgeschichte durchgeführt worden sind, jetzt auf 1,4 Milliarden Menschen, dass über Gesichtserkennung überall im Alltag getrackt wird, was die Bürger machen. Und ein großes Problem ist natürlich erstmal auch zunächst dabei, dass überhaupt nicht klar ist, was da überhaupt aufgezeichnet wird. Im Zweifel wahrscheinlich erstmal alles und in welcher Form das in Ranglisten dann belohnt oder bestraft wird. Ne? Also es grassieren eine Menge Gerüchte darüber, was dort passiert. Also dass die Bürger, die sich halt nicht entsprechend dem Kodex verhalten, dann nicht mehr mit dem Schnellzug fahren dürfen oder nicht das Flugzeug nehmen dürfen oder vielleicht im schlimmsten Fall die Kinder nicht auf die entsprechende Schule gehen dürfen. Wir werden sehen, was kommt. Ich plädiere aber trotzdem immer dafür, mit Augenmaß drauf zu gucken. Menschenrechte sind ein sehr, sehr wichtiges Thema und es ist richtig, dass wir das immer wieder ansprechen. Das gesagt, ist aber China natürlich mit die älteste Kultur, die wir noch haben, menschheitsgeschichtlich gesehen. Es war schon immer ein ganz anderes Land von der Kultur. Und ich glaube, das haben Politiker aller Couleur, Helmut Schmidt, Kissinger, schon damals verstanden, dass, glaube ich, Annäherung ganz, ganz wichtig ist und Verständnis gegenseitig aufbringen für Kulturen, um auch eine Veränderung vorherzubringen. Das ist auch einer der Gründe, warum ich in China bin. Ich habe viele Freunde, es ist ein ganz tolles Land und ich empfinde manchmal die Berichterstattung zu einseitig und unfair, weil das Land in vielerlei Hinsicht faszinierend ist von der Kultur und natürlich auch im Alltagsleben für viele Menschen, muss man einfach sagen, vieles besser geworden ist in den letzten 30 Jahren. Wir haben hier noch nie menschheitsgeschichtlich in einer so kurzen Zeit eine Kultur gesehen, die so viele Menschen aus der Armut rausgebracht hat. Mhm. Das sind ja unglaubliche Errungenschaften. Insofern verfolge ich mit Spannung, was in China passiert, und ich finde, es ist auch sehr, sehr wichtig, dass wir kritisch draufschauen. Ich bin aber immer dafür, dass wir einen Diskurs auf Augenhöhe führen, indem wir nicht das Interesse aneinander verlieren und auch miteinander um das richtige Weltbild im positiven Sinne streiten, ohne dass wir aber auf einem hohen Ross sitzen und immer sagen, dass unsere Entwürfe in aller Ausrichtung die richtigen sind.
So, fast genauso hat es der Professor Dr. Rademacher vor 2 Wochen formuliert. Ja. Da ging es eher ein bisschen zu welchem Preis das halt China gemacht hat. Ne? Da ging es natürlich um die ganzen Umweltauswirkungen, aber das ist jetzt nicht hier unsere Thematik. Ganz kurz eine technische Frage noch zum Schluss mit den vielen Daten. Wenn die jetzt alles filmen und alles kontrollieren, sind die überhaupt mittlerweile auswertbar oder ersticken die irgendwann mal in einer Datenflut? Oder sind wir technisch schon so weit, dass sie auch wirklich damit was anfangen können?
Also ich hatte zuletzt einen Fernsehbeitrag gesehen, wo ich glaube sogar ein chinesischer Wissenschaftler zu Wort gekommen ist, der gesagt hat, naja gut, diese Flut an Daten, die kann man momentan noch gar nicht bewältigen, die reinkommt. Also wenn man von 1,4 Milliarden Menschen die Gesichter und alles trackt, das ist eine wahnsinnige Datenflut. Auf der anderen Seite muss man sagen, die Chinesen haben sehr talentierte, sehr intelligente Wissenschaftler. Shenzhen ist ja das neue Silicon Valley im AI-Bereich. Die viele gehen davon aus, möglicherweise schon an Amerikanern vorbeigezogen sind, was die Entwicklung von AI betrifft, also künstliche Intelligenz. Und wir werden sehen, wie erfolgreich die sind mit diesem Modell. Also jetzt einfach zu sagen, sich dann schlanken Fuß zu machen, sagen, das ist nicht auswertbar. Ich glaube, wir werden sehr, sehr schnell sehr viel Information aus diesen Daten ziehen. Und ich kann nur sagen, aus meiner wissenschaftlichen Ausrichtung, es ist mittlerweile schon klar, dass wir aus digitalen Spuren nach dem Motto, zeig mir deine Daten, ich weiß, wer du bist, schon eine Menge fast auf Individualebene ableiten können.
Sehr schön. Das ist jetzt schon das Schlusswort. Und wir werden weiterhin schauen, was in China abgeht. Mit deinem Labor bist du ja direkt vorne dran. Jetzt haben wir leider so viel geredet, dass wir für den lieben Neil Young fast keine Zeit haben. Musst du doch noch London zum Konzert nächstes Jahr gehen.
Ja, ich mach's auf jeden Fall. Ne?
Das war eine Stunde mit dem Professor Dr. Christian Montag von der Abteilung Molekulare Psychologie. Ich bedanke mich. Vielen herzlichen Dank.
Bitte schön.
Frohes Fest. 45 Sekunden Neil Young anhören. Vielen Dank. Ciao.